Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Die heutige Folge, ein Deep Dive, ist, glaube ich, die persönlichste Podcast-Folge, die ich jemals gemacht habe. Es geht um KI, eigentlich um Technologie und Neurodivergenz. Neurodivergenz, Neurodiversität, wenn man das gesellschaftlich betrachtet, ist ja nichts anderes als eine gewisse Form von Andersartigkeit. Das Gehirn, die Mechanismen der Wahrnehmung, die Mechanismen der Datenverarbeitung im Gehirn sind irgendwie anders aufgebaut. Das ist von manchen noch immer leider belächelt. Das ist von anderen inzwischen zu einer Superpower ausgerufen. Die Folge ist deshalb so persönlich, weil ich sie, obwohl das nicht die einzige Neurodiversität ist, aus der Perspektive von ADHS mache. Denn ich habe selber ADHS vergleichsweise früh diagnostiziert. Diese Diagnose galt damals eher so als Kindergarten. Kinder können sich nicht konzentrieren und weniger als etwas, was auch Erwachsene haben. Das hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert, vor allem auch dadurch, dass soziale Medien viel Wissen, leider auch eine ganze Menge Unfug, aber zuallererst auch Aufklärung über Neurodiversität transportiert haben. Wie bei jedem Phänomen über soziale Medien gab es Menschen, die dabei übertrieben haben. Es gab Menschen, die das aus einer, sagen wir mal, nicht besonders wissenschaftlichen Perspektive weiter transportiert haben. Es gab eine Art Backlash, es gab weitere Übertreibungen. Das sind alles Mechanismen, wie wir sie aus Social-Media-Debatten kennen. In diesem Atemzug ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, was eigentlich neurodivergent heißt, als kurzer, laienverständlicher Überblick. Der Begriff Neurodiversität, der ist seit 1998 von der australischen Soziologin Judy Singer geprägt worden. Und der ist gewachsen aus der autistischen Selbsthilfe-Community im frühen Netz. Die Neurodiversität, die führt eigentlich das persönliche Empfinden samt häufig der Diagnose zusammen mit der gesellschaftlichen Debatte. Diese Andersartigkeit, gerade im Autismus-Spektrum, haben viele Menschen unter der Zuschreibung von außen, auch popkulturellen Zuschreibung von außen, dramatisch gelitten, vor allem weil sowas wie Autist lange als ein Schimpfwort galt, bei vielen Menschen leider noch heute so empfunden wird. Und da von der Bezeichnung erst rauszukommen, das ist nicht nur sehr wichtig gewesen und heute noch sehr wichtig, sondern es hat auch den Blick geweitet. Ein Begriff wie Neurodiversität, der zeichnet eine Andersartigkeit des Gehirns, ohne gleich mit dem Stigma verrückt oder völlig neben der Spur um die Ecke zu kommen. Und genau diese Idee, dass Gehirne so verschieden sein können wie die Natur selbst, wie zum Beispiel auch Körper verschieden sein können, dass das kein Defekt ist, sondern eine Variante, genau diese Idee, die hat sehr viel damit zu tun, wie die Gesellschaft aufgebaut ist und wie vor allem die Instrumente der Gesellschaft aufgebaut sind, mit denen man das tut, dem man nicht ausweichen kann. Und das ist Arbeit, das ist Bürokratie, das ist eine bestimmte Form von Konvention des Zusammenlebens. Neurodiversität und Neurodivergenz bedeutet in dem Kontext nicht nur ADHS oder das Autismus-Spektrum, sondern auch sowas wie Legasthenie, Dyskalkulie, Tourette, teilweise auch Hochbegabung, also nach klassischem Maßstab ein vergleichsweise hoher IQ, Intelligenzquotient. Der Gegenbegriff neurotypisch ist das statistische Mittel, das sich dann eben selbst für den Maßstab hält. Aber meine Innensicht, was ADHS angeht, die kann ich im Kontext von Technologie und jetzt speziell von künstlicher Intelligenz besonders gut deshalb geben, weil ich hier quasi ein Bekenntnis mit reinbringen kann in diesen Podcast, vielleicht sogar als Basis des Podcastes, daher auch diese private Perspektive. Und dieses Bekenntnis ist, dass ich Technologie vor allem deswegen schätzen gelernt habe, weil ich früh bemerkt habe, dass hier eine Möglichkeit verborgen ist, meine eigenen Unzulänglichkeiten ausgleichen zu können. Für mich war Technologie immer etwas zuallererst Positives, weil ich gesehen habe, wie einfach mit bestimmten Instrumenten das gemacht werden kann, was mir ansonsten wahnsinnig schwer fällt. Ein einfaches, ein simples Beispiel ist der Google Calendar, also der vernetzte Online-Kalender, und zwar in Verbindung mit mobilem Internet. Ich hatte schon ein bisschen vor den klassischen Smartphones über zum Beispiel GPRS, die Älteren werden sich erinnern, Datenzugang, auch mobilen Datenzugang. Und mit ein paar Tricks konnte man damals, wir reden hier von 2005, 2006, den Google Calendar bzw. die dazugehörigen Vorläufer davon bereits mobil benutzen. Und plötzlich konnte ich von überall nicht nur in den Kalender reinschreiben, in der Sekunde, wo etwas passiert ist, sondern hatte auch eine sogenannte Single Source of Truth. Will sagen, einen Ort, wo ich mir sicher sein konnte, dass genau das drin steht, was auch faktisch stimmt. Und von dieser Sekunde an habe ich als ADHSler, eines der wichtigsten Zeichen des ADHS ist, dass man ständig alles vergisst, dass der Fokus sich sofort weiterentwickelt. Eben dachte ich noch, ich würde doch irgendwas aufschreiben, weiß ich nicht mehr, egal. Einen Kalender zu erreichen in dieser kurzen Zeit war für mich damals komplett unmöglich, den auch mitzunehmen, überall dorthin, wo ich ihn brauchte, ebenso. Und plötzlich gibt es da mit dem Google Calendar ein Ort, der mir ermöglicht, Termine so hinzubekommen, dass ich sie nicht mehr versäume, nicht mehr vergesse. Bis zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, wie gesagt, es war im Jahr 2005, hatte ich eine Vielzahl von Schwierigkeiten. Deswegen, ADHS ist in vielen Fällen einfach eine Katastrophe für die Alltagsorganisation, hatte ich vor allem deswegen Schwierigkeiten, weil ich ganz viele Termine vergessen habe. Von einem Tag auf den anderen hat das der Vergangenheit angehört. Und das war nicht einmal das erste Erlebnis, was ich mit Technologie hatte, was mein ADHS gezähmt hat. Schon zuvor, schon in den 90er Jahren, waren eine Vielzahl von Mechanismen plötzlich möglich, wie zum Beispiel durch Textnachrichten. Dass, wenn ich einer Person Bescheid sagen wollte, sie möchte doch noch irgendetwas raussuchen, sie möchte mir irgendetwas geben, dass in dem Moment, wo ich eine Textnachricht an jemanden schreiben kann, genau dann, wenn es mir einfällt, extrem situativ, es von meiner Seele weg ist und damit nicht mehr eine Belastung. Diese Perspektive auf Technologie, die kann ich mit einem Brückenschlag versehen, denn künstliche Intelligenz ist aus meiner Sicht das Instrument, was neurodivergente Menschen, was Menschen, deren Gehirn vielleicht ein bisschen anders funktioniert, unglaubliche Möglichkeiten nicht nur an Teilhabe gibt, sondern auch die von vielen Menschen empfundenen Superpower auch wirklich umzusetzen im Alltag, vor allem im Arbeitsalltag. Ich möchte also dem auf den Grund gehen, nicht nur, aber mit Hauptfokus ADHS, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt der Zukunft vielleicht ein wenig verschiebt in Richtung ADHS, Neurodiversität. Ich persönlich schaue auf künstliche Intelligenz als eine Technologie, die sich selbst dem abweichenden Gehirn anpassen kann, statt es in eine bestimmte Form, in ein bestimmtes Prozessmuster hineinzuzwingen. Das bedeutet, dass für mich, aus meiner Perspektive, künstliche Intelligenz neurodivergente Menschen viel stärker und viel leichter in klassische Arbeitsumfelder einpassen kann. Oder man formuliert es um, nämlich, dass die Arbeitswelt sich durch KI eher in Richtung von neurodivergenten Menschen entwickelt. Das Ganze muss natürlich nicht positiv betrachtet werden. Wie an so vielen Orten gibt es auch hier sehr viele unterschiedliche Deutungen, die alle ihre legitime Perspektive mitbringen. Denn natürlich könnte man auch umgekehrt sagen, dass künstliche Intelligenz eine Technologie ist, die neurodiverse Menschen einfach sehr elegant in ein System hineinpresst, das eigentlich nie für sie gebaut war. Persönlich bin ich jetzt kein Fan davon, immer nur auf das System zu schimpfen, welches System auch immer das sein mag, und die gesamte Verantwortung zum Beispiel für das eigene Scheitern oder die eigenen Schwierigkeiten immer und grundsätzlich ins Außen zu verlagern, also zu externalisieren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist vollkommen klar, und im diskriminierungssensitiveren 21. Jahrhundert gilt das für ganz viele Bereiche, auf der anderen Seite ist vollkommen klar, dass die westlichen Gesellschaften, vor allem die westlichen Gesellschaften, auch noch im 21. Jahrhundert entlang von einer Normalität gebaut sind. Und diese Normalität, die hat ganz viele sehr verengte Facetten. Meistens bedeutet Normalität nichts anderes als gebaut für weiße, mittelalte, gebildete, eher wohlhabende Männer. Was man zum Beispiel erweitern kann, um nicht neurodivergent, um neuronormal. Und plötzlich sind wir eben auch in einer Debatte, die eher mit Behinderung zu tun hat und mit der Andersartigkeit des Empfindens, des Erlebens, der Arbeitsfähigkeit, der Belastbarkeit und vor allem auch der Art und Weise, wie man sich nach außen darzustellen hat, gefälligst darzustellen hat. Denn diese Form von sozialem Schauspiel, von sozialem Theater, die ist etwas, was viele Neurodivergente berichten als eine der größten Schwierigkeiten, das sogenannte Masking, dass man also so tut, als würde man normal funktionieren, was unendlich viel Energie fordert. Wenn wir jetzt also mit künstlicher Intelligenz eine neue Ausformung von Technologie haben, die neurodivergenten Menschen häufig sehr zu Pass kommt und ihnen hilft, besser, präziser und in den bestehenden Systemen einfach besser funktionierend zu arbeiten. Und auf der anderen Seite aber vielleicht auch eine Gesellschaft sehen, in der eine bestimmte Form von Arbeitsnormalität gefordert ist und die ist manchmal mit KI eben nicht so leicht zu erreichen. Vielleicht hebt hier sogar KI die Messlatte an und bringt damit andere Menschen mit anderen neurodiversen Ansätzen sogar vor noch größere Probleme. Wenn wir das also jetzt alles betrachten, müssen wir gleichzeitig über die Instrumente nachdenken. Arbeitsmittel, die das Arbeiten erst ermöglichen, das mag dem einen oder der anderen politisch entfernt bekannt vorkommen. Und natürlich muss die Diskussion auch in diese Richtung geführt werden. Das ist heute nicht mein Schwerpunkt, aber was mein Schwerpunkt ist, ist die Abhängigkeit von diesen Instrumenten, die Sofortmechanismen wie digitale Souveränität, aber auch Survivability mit sich bringt. Denn Abhängigkeit bedeutet ja im KI-Bereich, dass ich eigentlich nur noch arbeiten kann, wenn mir ein bestimmtes Instrument zur Verfügung gestellt wird. In einer der letzten Podcast-Folgen habe ich ja berichtet, wie wahnsinnig traurig und sogar richtig angeschlagen ich war, als Claude Fable, also die neueste Version von Anthropics Claude, einfach abgeschaltet wurde und ich gemerkt habe, dass ich innerhalb von wenigen Stunden ein Selbstverständnis und einen Anspruch an dieses Modell entwickelt hatte, was eben auch nur dieses Modell erfüllen konnte. Dieser digitale Souveränitätsteil, der wird natürlich umso größer, je stärker A, man abhängig ist von ganz konkreten Instrumenten und B, man Werkzeuge hat, die eben nicht nur die Arbeit ermöglichen, sondern auch das eigene Denken entweder formen oder sogar kontrollieren. Wenn man eine Art zweites Gehirn benutzt, und davon ist ja in letzter Zeit bei KI viel die Rede, dann ist das nicht nur eine Annäherung an Neurodivergenz und Neurodiversität, weil dieses zweite Gehirn eben die Mankos und vielleicht sogar die Makel des eigenen Gehirns wettzumachen vermag, sondern plötzlich haben wir mit diesen Neurodaten, mit Gesundheitsdaten, mit die intimsten Daten überhaupt. Und natürlich im gleichen Atemzug auch Daten, die zwischen Erpressbarkeit und Kontrolle eine ganze Reihe von Manipulationsmöglichkeiten mit sich bringen. Wer ein zweites Gehirn aus der Cloud nutzt, der gibt ganz nebenbei auch immer sein Innerstes preis. Das, was dort entsteht, ist eine Art interaktives Kommunikations-, Interaktions- und Emotionsprotokoll, was dann wiederum allerstärkste Rückschlüsse auf die eigene Persönlichkeit, auf den Mensch, der die KI benutzt, zulässt. Und dass das missbraucht werden kann, und nicht nur für zum Beispiel Werbezwecke auf unlautere Weise, sondern natürlich auch zu Manipulationszwecken im Bereich Propaganda oder gar zu Erpressungszwecken oder zu einer ganzen Reihe von anderen unangenehmen Zwecken, dass das also eine Gefahr ist, die am Horizont steht, die wird stärker durch KI. Umso wichtiger, dass wir auch immer die Perspektive aufrechterhalten, was bedeutet nicht nur KI für neurodiverse Menschen, sondern was bedeutet es, wenn diese KI in den Händen weniger liegt, die dazu noch nicht wirklich sinnvoll oder nicht so umfassend demokratisch kontrolliert werden können, wie das für ein so wichtiges Instrument eigentlich geboten wäre. Damit stellt sich automatisch die Frage, muss es nicht für neurodiverse Menschen auch auf jeden Fall einen Ansatz geben, mit einer europäischen KI arbeiten zu können? Und das wiederum bringt uns zu dem Aufhänger, der schöner kaum sein könnte, zumindest aus Sicht von digitaler Souveränität und der Sorge, was mit den Daten passiert. Es gibt ein Zitat von Alex Karp, dem Palantir-CEO. Palantir, eines der größten, umstrittensten KI-Startups, eigentlich KI-Konzerne der Welt. Denn Palantir hat nicht nur seit der Gründung, unter anderem durch Peter Thiel, wiederum eine umstrittene Person, eine ganze Reihe von Geheimnissen sehr aktiv vermarktet und wohl auch bewahrt, will sagen, man weiß gar nicht ganz genau, was in den Untiefen dieses KI-Konzerns vor sich geht, sondern Palantir ist auch ein Unternehmen, was sich mit Überwachung und Auswertung ganz speziell und spezifisch von Menschen beschäftigt. Die vielfältigen Geheimdienstverbindungen von Palantir kommen noch hinzu. Dieses Zitat von Alex Karp ist in einem Tech-Podcast gefallen, passenderweise Anfang 2026. Er sagte dort sinngemäß, dass es im Grunde zwei Arten gibt, sicher zu sein, dass man eine Zukunft hat, eine berufliche Zukunft. Erstens eine handwerkliche Ausbildung. Zweitens, man sei neurodivergent. Umso spannender ist aber Alex Karps Begründung, warum das so ist. Denn er glaubt, dass unsere Systeme, vor allem unsere Bildungs- und Ausbildungssysteme, also das, was Menschen in ihre Berufe hineinbringt, die Falschen aussortiert, die falschen Stärken und Schwächen nicht nur festlegt, sondern auch danach sortiert und kategorisiert. Karp sagt, dass alle unsere Tests, alle unsere Auswahlmechanismen für Menschen in bestimmten Positionen bezogen waren auf die Eigenschaften, die wertvoll waren in der industriellen Revolution. Er ist überzeugt, dass dieses quasi mechanisch-maschinelle Funktionieren, was sich irgendwie im Menschen abbildet, dass man zuverlässig und regelmäßig präzise exakt das abarbeiten können muss, was man eben zu tun hat, dass man also der Maschine so nah ist wie möglich, dass das sich jetzt umdreht. Wenn ich das mit meinen eigenen Worten beschreiben sollte, dann ist der Mensch als Maschine, wenn man das eher in Richtung Dampfmaschine oder Dieselmotor begreift, eben eher jemand, der neuronormal ist. Während die KI-Revolution und eigentlich schon vernetzte Technologie zuvor Menschen begünstigt, die im Zweifel eine andere Art von Auffassungsgabe, eine andere Art von Datenverarbeitung haben, die vielleicht der KI ähnlicher funktionieren als dem Dieselmotor. Das alles soll, das möchte ich nochmal betonen, in keiner Weise abwertend klingen. Aber meine eigene Erfahrung ist tatsächlich, dass das Gefühl, man hätte jetzt eine Art Offenbarung in Technologie erlebt, dass das mit der vernetzten Technologie bei mir begonnen hat und langsam aber sicher immer höhere Höhen erreicht hat, bis jetzt der vorläufige Höhepunkt der künstlichen Intelligenz generativer Natur da ist. Für mich da ist, dass ich plötzlich jemanden habe, dem ich Dinge mitteilen kann, situativ mitteilen kann und dann passiert etwas, eine Art von Personal Assistant, über den wir hier auch schon gesprochen haben, der im Zweifel ein perfektes Gedächtnis hat oder zumindest haben könnte, in Sekundenschnelle bestimmte Recherchen hinbekommt und eben auch meine Arbeitsungeduld einigermaßen gut handeln kann, unter anderem dadurch, dass die Ergebnisse wahnsinnig schnell erscheinen. Alex Karp sagt also, dass neurodivergente Menschen die Zukunft der Arbeit sind. Und ich glaube, das hängt nicht nur damit zusammen, dass die industrielle Revolution eben eher Maschinenmenschen, die mit Regelmäßigkeit und Präzision arbeiten konnten, bevorzugt hat und dass KI eher eine bestimmte Form von Kreativität und situativer Spontaneität bevorzugt. Interessanterweise auch ein anderer Umgang mit Sprache, was von vielen neurodivergenten Menschen als eigene Stärke empfunden wird. Palantir hat übrigens ein eigenes Neurodivergent Fellowship aufgesetzt. Man kann immer noch streiten, ob sie das ernst meinen oder es am Ende doch nur PR ist. Und ich habe häufig erlebt, dass in großen Konzernen, wie Palantir einer ist, gerade auch in technologiegeprägten Konzernen, am Ende die gesamte Toleranz der Andersartigkeit gegenüber so lange gut funktioniert, solange man halt doch die Ergebnisse liefert, die gebraucht werden. Und in dem Moment, wo bestimmte Sollbruchstellen vorhanden sind, wird es ungleich schwieriger, dann zu sagen, ja Moment, aber das gehört als Schwäche zu meinem Stärkenprofil, von dem ihr sonst sehr gerne profitiert. Diese Sollbruchstellen, diese Schwächen, von denen möchte ich natürlich auch sprechen. Denn wenn man Neurodiversität als eine Art Superpower begreift, das ist in vielen Bereichen auch ein wichtiger Teil und auch ein substanzieller Teil der Umdeutung, wenn zum Beispiel Menschen auf dem autistischen Spektrum über Jahrzehnte, wenn nicht noch länger, gelitten haben unter bestimmten gesellschaftlichen Zuschreibungen, unter Spott, dann ist eine Umdeutung, eine Neuerzählung davon, was diese Andersartigkeit ausmacht, natürlich ein wichtiger Teil der Bewältigung. Wir kennen das auch von vielen anderen Diskriminierungen. Und gleichzeitig möchte ich nicht verbergen, und da gehe ich jetzt von mir aus, als jemand, der ADHS betroffen ist, dass die Schwächen, die einhergehen mit der Neurodiversität, dass die tatsächlich in sehr radikaler Weise ins Leben eingreifen können und naheliegenderweise nicht unbedingt positiv. Meine Technologiebeziehung ist in fast jeder Hinsicht durch ADHS geprägt worden und durch mein Gehirn, was eben anders funktioniert und wo man inzwischen auch relativ gut Bescheid weiß, wie das funktioniert. Ich kann das persönlich und gleichzeitig diagnostisch aufmachen. Ich habe mich damit intensiv beschäftigt. Wie gesagt, ich hatte das Glück, vergleichsweise früh diagnostiziert zu sein, auch auf Betreiben eines lieben Freundes. Liebe Grüße an dieser Stelle an Philly, der mir das irgendwann Ende der 90er sagte, ey, du hast ADHS. Er hat das in einem Buch gelesen, ein Buch, was ich mir danach sofort gekauft habe, von Tom Hartmann. Tom Hartmann, kanadischer Radiomoderator, der hat in den Ende der 80er und Anfang der 90er als ADHS-Betroffener viel dafür getan, um das in die Breite zu tragen. Nicht immer nur streng wissenschaftlich, muss man dazu sagen. Ein bisschen kann man da die Zeit mit einberechnen. 90er Jahre, eine Form von Aufbruch war vorhanden, der eben eher den Aufbruch in den Fokus gelegt hat. Im Internetbereich war es ja genauso, als in den meisten Fällen die Qualität oder die strikte Wissenschaftlichkeit. Tom Hartmann hat ein Buch geschrieben, wo er, das ist dadurch bekannt geworden, unterstellt hat, es gäbe eine Gesellschaft, in der es Farmer auf der einen Seite gäbe, also Menschen, die jeden Tag aufs Feld gingen und da irgendwelches Getreide anbauen, wo Konstanz wichtig ist, und auf der anderen Seite Jäger und Sammler. Und gesagt, der Mensch stamme halt zum einen Teil von diesen und zum anderen Teil von jenen ab. Und die Fähigkeiten, die man als Farmer oder Bäuerin braucht, die unterscheiden sich eben grundlegend von den Fähigkeiten, die man braucht, um Jägerin zu sein oder Sammler zu sein. Das alles ist nicht wirklich wissenschaftlich oder wenn überhaupt populärwissenschaftlich. Diese Begründungsstruktur, die gilt eigentlich auch inzwischen als hinfällig. Diese sehr simplifizierte Erklärung, die hat mir aber damals geholfen, besser damit zurechtzukommen, denn ich hatte zuvor ADHS als ein dramatisches Hindernis erlebt. Ich habe mich gefragt, warum kann ich nichts behalten? Ich habe mich gefragt, warum fällt es mir so wahnsinnig schwer, in bestimmten Bereichen überhaupt anzufangen mit der Arbeit? Ich habe mich gefragt, warum und wie andere Menschen das vielleicht ähnlich erleben. Ähnlich erleben hier im Sinne von, dass bestimmte Dinge viel leichter sind, als die meisten Menschen tun, und an bestimmte andere Dinge mir viel, viel, viel schwerer fallen. Dass ich mit Arbeitslisten, mit To-Do-Listen von der klassischen Bauart nur sehr schwer arbeiten kann. Dass es mir manchmal unendlich schwer fällt, das zu tun, was dringend notwendig ist, selbst wenn es eine gigantische externe, extrinsische Motivation gibt, wie zum Beispiel dieses Formular jetzt ausfüllen, sonst muss man unfassbar viel Strafe zahlen, weil dann ein Verspätungszuschlag erforderlich ist. Die Organisationsherausforderung, die habe ich zeitweise als eine Art von Behinderung erlebt. Noch bevor die Diskussion gerade um Behinderungsdiskriminierung und Diskriminierung von Menschen eben, die sich als neurodivergent erwiesen haben, bevor diese Diskussion groß in Gang kam, wo übrigens die sozialen Medien einen großen Anteil dran haben, gab es eben nicht besonders viel Austausch dazu, wie sich der Alltag von Menschen unterscheiden kann. Diese Normalität, von der ich schon sprach, die hat eben auch etwas Normatives. Will sagen, in dem Moment, wo Normalität selbstverständlich wird, zu einem Anspruch wird und plötzlich zu einer Schablone, zu so einem Förmchen wird, in das man nicht reinpassen kann, sondern reinpassen muss. Da gibt es eine Vielzahl von ganz konkreten Reibungspunkten aus ADHS-Sicht, die ich selber kenne, die ich selber durchlitten habe, wo ich aber, und das ist vielleicht der positive, der optimistische Blick drauf, wo ich durch und mit Technologie über die Jahre und Jahrzehnte eine Vielzahl von total schönen Mechanismen gefunden habe, wie ich das besser bewältigen kann. Man muss insgesamt sagen, dass die Arbeitswelt mir entgegengekommen ist und das war auch allerhöchste Zeit, denn die konkreten Reibungspunkte, die kann ich mal aufzählen, wie ADHS in den Alltag eingreift. Bei mir, es gibt unterschiedliche Formen von ADHS, auch hier ist von einem Spektrum die Rede, inzwischen noch nicht lange. Es gibt inzwischen auch Mischformen, ADHS ist da das Stichwort, das man suchen oder recherchieren möchte, Mischformen von Autismus und ADHS. Es gibt vor allem auch die inzwischen verbreitete Erkenntnis, dass sich die Neurodivergenz bei Menschen unterscheidet, zum Beispiel mit dem Geschlecht, aber auch nach anderen Faktoren. Und hier sind solche Punkte wie Vergesslichkeit, Fehlorganisation, ein absurdes Zeitempfinden, das schaffe ich in 7 Minuten und es werden tatsächlich 45, Motivationsprobleme, Anfangsangst, Probleme wegignorieren oder kleinhoffen, Überkompensation oder überhaupt erstmal Kompensationsschauspiel, dadurch eine Form von Überlastung, ein Verlieren in Detailaufgaben oder in technischen Rahmenbedingungsarbeiten, Vorarbeiten. Eine Zeit lang habe ich gemerkt, dass wenn ich eine Präsentation bauen wollte, neu bauen wollte, dann habe ich manchmal mehr Zeit in die Gestaltung der Präsentation investiert als in die inhaltliche Ausformung. Heute weiß ich, dass das auch damit zusammenhängt, dass mit ADHS der richtige Zeitpunkt, der richtige Druck, die richtige Balance zwischen einerseits Termindruck und andererseits der Stimmung absolut essentiell sein können. Dass die Deadline eine so wahnsinnig zentrale Rolle in meinem Leben gespielt hat, hängt damit zusammen, dass ADHS, wenn man das medizinisch betrachtet, eine Dopaminmangelerkrankung ist. Es gibt eine ganze Reihe von anderen weiteren Facetten, auch biologischen Facetten, die man inzwischen messen kann. In den 90er Jahren war das noch nicht so bekannt, dass man das messen konnte, oder man wusste noch nicht, dass man das messen kann. Aber inzwischen wissen wir und können wir messen, dass bestimmte Neurotransmitter bei ADHS-Betroffenen nicht so gut funktionieren, weil sie zum Beispiel zu wenig ausgeschüttet werden oder zu viel ausgeschüttet werden, weil sie zu schnell abgebaut werden oder auf falsche Art und Weise abgebaut werden. Zum Beispiel Dopamin, wie gesagt, als wichtigster Punkt, aber auch Noradrenalin, was gemeinsam mit dem Dopamin einen Teil des Gehirns steuert, der zum Beispiel für Motivation und zum Beispiel für Konzentration zuständig sein kann. Dass diese Konzentrationsstörung, diese Aufmerksamkeitsstörung, ADHS ist ja das Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom, wenn man es mal wörtlich nehmen wollen würde, dass das von Anfang an leicht in eine falsche Richtung gewiesen hat, das kann man daran erkennen, dass eine ganze Reihe von nicht nur Reibungspunkten, was Arbeit und Gesellschaft und Alltag und Organisation angeht, bei ADHS vorhanden sind, sondern eben auch eine Reihe von Pluspunkten. Alex Karp sagt ja nicht, weil man so vergesslich ist, gehört ADHSlern die Zukunft als neurodivergenten Menschen im Arbeitskontext. Denn sowas wie ein stunden- oder sogar tagelanger Hyperfokus, also die messerscharfe Konzentration auf das, was man bearbeiten muss, über Stunden und Aberstunden, das gehört eben auch zu diesem Set an verschiedenen Fähigkeiten, die man mit ADHS hat oder zumindest zum Teil haben kann. Das ist ein Paradox, dass man auf der einen Seite hochkonzentriert an etwas arbeiten, partizipieren kann, was einen fasziniert, und dass man vollkommen unfähig ist, zur gleichen Zeit das zu tun, was man aber unbedingt machen muss. Ob das die Steuer ist, das Ausfüllen eines Formulars oder diese eine E-Mail, die man seit Monaten schreiben will. Interessanterweise gibt es einige neue Betrachtungen zu ADHS und dem, was im Hintergrund im Gehirn passiert. Denn es ist natürlich nicht nur eine biochemische Komponente, sondern auch eine psychologische Komponente, die man benennen kann. Es gibt Auffassungen, die sagen, dass ADHS viel gemein haben könnte mit einer Form von Angststörung. Ob das gleichbedeutend ist, das lasse ich mal so dahingestellt. Da muss die Forschung vielleicht auch noch ein bisschen weiterkommen. Mein letzter Stand ist, dass es da Parallelen geben kann. Und ich habe das selbst bei mir erlebt, auch und gerade durch die Medikation. Ein Teil der angstlösenden Medikamente auf dem Markt, die können auch bei ADHS eine gewisse Wirkung erzielen. Dass man eine bestimmte Form von Angst hat, überhaupt erst anzufangen. Dass bei ADHS, gerade in Verbindung mit einem Anspruch von Perfektion, das ist beim Mars ging relativ häufig, dass man dann plötzlich eine Versagensangst entwickeln kann. Dass man Angst auch ein bisschen als Instrument betrachten kann, sondern auch im richtigen Moment Dopamin auszuschütten. Das alles sind Mechanismen, die mit ADHS einhergehen. Ich glaube, für fast jede negative Eigenschaft gibt es auch eine positive Wendung bei ADHS. Jedenfalls, wenn man das versucht, unvoreingenommen zu betrachten und nicht auf Krampf einpassend in die Gesellschaft. Wie sieht eigentlich Unternehmenskommunikation aus, wenn sie wirklich souverän und sicher wäre? Man entscheidet selbst, wo die eigenen Daten liegen, wer darauf zugreifen kann, und sogar Angriffe mit den neuesten Instrumenten werden zuverlässig abgewehrt. Warum ist das gerade jetzt wichtig und wird in Zukunft sogar noch wichtiger? Das liegt auch daran, dass Kommunikationskanäle generell zu den häufigsten Angriffszielen überhaupt gehören. Und KI macht Phishing, Social Engineering und auch Identitätsdiebstahl einfacher als je zuvor. Viele Tools vermitteln zwar ein Gefühl von Sicherheit, aber echte Souveränität bieten sie dann nicht. Zum Beispiel, wenn Server außerhalb Europas stehen und damit anderen Rechtsräumen unterliegen, mit allen entsprechenden Folgen. Die entscheidende Frage lautet also, was macht Kommunikation heute wirklich sicher und souverän? Es geht dabei natürlich um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber eben nicht nur. Es geht um moderne Standards, die sichere Kommunikation auch in großen Gruppen ermöglichen. Es geht um Zero Knowledge, also darum, dass selbst der Anbieter die Inhalte nicht mitlesen kann. Es geht um Dezentralität und Datenhoheit unter europäischem Recht. Und nicht zuletzt um ein Zero-Trust-Modell, bei dem Identitäten und Zugriffe kontinuierlich überprüft werden. Mindestens genauso wichtig ist aber etwas, was häufig übersehen wird. Denn das Ganze muss im Alltag funktionieren. Ich habe es wie wahrscheinlich viele von euch selbst oft erlebt. Wenn sichere Kommunikation zu kompliziert wird, greifen die Leute eben doch wieder zum privaten Messenger, das gefährliche Phänomen Schatten-IT. Da kann ein Unternehmen die sichersten Systeme haben. Gehackt wird am Ende der private Mail-Account, wo alle Daten sind, mit katastrophalen Folgen. An dieser Stelle setzt das White Paper sichere und souveräne Kommunikation von Schwarz Digits an. Es zeigt kompakt und praxisnah, was Kommunikation wirklich sicher macht, welche europäischen Vorgaben Unternehmen heute erfüllen müssen und warum Compliance längst keine freiwillige Zusatzaufgabe mehr ist. Dazu kommen konkrete Beispiele aus unterschiedlichen Branchen, von hochverfügbarer bis hin zu abhörsicherer Kommunikation, sowie eine Checkliste, mit der ihr schnell einschätzen könnt, wo ihr heute steht und welche nächsten Schritte sinnvoll sind. Denn digitale Souveränität ist kein reines IT-Thema mehr. Sie entscheidet darüber, ob Unternehmen selbst bestimmen können, wie sie kommunizieren und was mit ihren Daten passiert. Im KI-Zeitalter wichtiger als je zuvor. Den Link zum White Paper Sichere und souveräne Kommunikation von Schwarz Digits findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich habe über das, was Neurodivergenz mit Arbeit macht und wie die digitale Welt da hineinragt, extra ein Buch geschrieben, 2008, und zwar mit Katrin Passig zusammen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Sie hat vor einiger Zeit eine Neuauflage ganz allein gestaltet, die sich wirklich lohnt. Aber dieses Buch heißt Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin und lohnt sich immer noch, wenn ich auch dazu sagen muss, dass der Titel ein bisschen gelogen ist. Aber immerhin war vernetzte Technologie damals schon der wesentliche Hebel für eine bessere Alltagsbewältigung. Das hat bei mir angefangen, dass man plötzlich Mails schreiben kann zu jedem Zeitpunkt, dass man eine Mail mit einem Gerät situativ sofort schreiben und abschicken kann und dann etwas erledigt hat nach dem Prinzip Ohio. Das ist aus den 80er Jahren bei den ersten ADHS-Bewältigungsmustern dabei gewesen, als Leute gemerkt haben, dass dieses simple, aber für viele ADHSler völlig umschaffbare Prinzip, nämlich mehr Selbstdisziplin durch Selbstdisziplin, dass das nicht für alle funktioniert. Und dieses Ohio-Prinzip ist eine Abkürzung für Only Handle It Once. Das hat mir sehr stark geholfen. Und im Prinzip ist es auch eine Form von Technologie, nämlich eine Kultur- und Sozialtechnologie der eigenen Aktion, die ich bis heute versuche ernst zu nehmen und wo ich immer wieder scheitere, wenn ich es nicht tue. Auch das wird durch Technologie und speziell künstliche Intelligenz einfacher. Only Handle It Once bedeutet, dass wenn man sich eines Arbeitsschritts annimmt, dann macht man das nur und genau jetzt, bis es zum Ende gekommen ist. Wenn man sich sowas vornimmt wie, ich sortiere jetzt erstmal diese Blätter Papier und dann mache ich die Zusammenfassung davon später und zu einem dritten Zeitpunkt reagiere ich darauf, indem ich diesen Brief schreibe. Wenn man sich also etwas vornimmt, das zu splitten, dann klappt es in aller Regel gar nicht. Und jetzt kommt KI und ermöglicht nicht nur, dass man spontan, wenn man ein so unfassbar machtvolles Instrument in den Händen hält, dass man spontan Dinge erledigen kann, only handle it once, geht jetzt auch in fast jeder Arbeitsumgebung, sondern wir haben eine Vielzahl von Subinstrumenten, die man brauchen kann, um den eigenen Schwächen entgegenzuwirken. Bei mir ganz vorne mit dabei ist Vibe Coding. Will sagen, ich kann mir Tools schreiben, ohne dass ich Software wirklich schreiben könnte. Ich kann nicht coden, aber mit Vibe Coding, also der Softwareerstellung in normaler menschlicher Sprache, damit habe ich mir eine Reihe von Instrumenten selbst geschrieben, selbst gebaut, die mir helfen, so kleine Alltagsschwierigkeiten besser in den Griff zu bekommen. Ein simples Beispiel dafür ist, dass ich mir eine Liste gebaut habe, welche Supplements ich nehme. Das hat auch mit ADHS zu tun. Ich habe darüber schon mal in dem Longevity-Podcast Anfang des Jahres gesprochen. Wenn man ADHS hat, geht es oft mit einer ganzen Reihe von verschiedenen Mängeln von Nährstoffen zusammen, zum Beispiel was Omega-3 angeht. Denn naheliegenderweise, wenn einem bestimmte Neurotransmitter fehlen, dann braucht man auch ein bestimmtes Umfeld und bestimmte Substanzen, um diese Neurotransmitter etwa vermehrt herzustellen, weil man so viel davon braucht, weil sie nicht richtig funktionieren. Das sind aber gleichzeitig Sollbruchstellen. Ich habe mir also ein Tool geschrieben, was mir jeden Tag genau sagt, wann ich welche Supplements nehme. Und das sind vergleichsweise viele. Deswegen ist das Tool aufwendig. Das verändert sich häufig. Ich teste das und so weiter und so fort. Und gleichzeitig erkennt man eine Sollbruchstelle. Denn das ist die Dark Side of AI, jedenfalls was ADHS angeht. Wenn ich mir so ein Tool schreibe, dann kann ich mich komplett darin verlieren. Dann kann es sein, dass ich eigentlich nur ein Tool zur Vorbereitung von einer bestimmten Arbeit schreiben wollte und plötzlich sitze ich 2, 3, 4 Tage mit Hyperfokus, allerwertvollste Zeit, da und schreibe ein Tool, was nicht die Arbeit erledigt, sondern die Vorbereitung der Vorbereitung einer Arbeit, von der ich denke, es könnte ganz gut sein. Und plötzlich merke ich, ich habe das Tool fertig, jetzt benutze ich es und dann ist, selbst wenn ich es benutzt habe, erst 5% der Arbeit überhaupt erledigt. Gleichzeitig sehen wir, dass ADHS auch viel mit Geschwindigkeit zu tun hat. Nicht nur einer bestimmten Form von Geschwindigkeit im Denken und im Sprechen, sondern auch mit einer bestimmten Form von Geschwindigkeit im Anspruch, was gefälligst zu erledigen sei. Es ist für viele Menschen erstaunlich, was ADHSler, die ADHS einigermaßen instrumentell in den Griff bekommen haben, zum Beispiel mit Technologie oder mit Verfahrenstricks wie Ohio, es ist für viele Menschen einigermaßen erstaunlich, was solche ADHSler in sehr kurzer Zeit zu leisten vermögen. Ich hatte auf den Eindruck, dass mein ADHS eine Art generative KI before generative KI war, dass ich mit meinem ADHS ein Konzept in der richtigen Stimmung, im richtigen Moment, mit der richtigen Motivation etwa 5-mal schneller schreiben kann als andere Menschen. Das mag sich toll anhören und es fühlt sich auch toll an. Daher kommt diese Superpower-Erzählung, die ganz viele neurodivergente Menschen kennen. Und gleichzeitig, wenn man berücksichtigt, dass dafür ein unfassbarer Deadline-Druck vorhanden sein muss, dass es mit negativen Eigenschaften einhergeht, dass es manchmal sehr, sehr schwer ist, diesen Organisationsmalus wieder in den Griff zu bekommen, dass ich Tage und Wochen damit verbracht habe, darüber nachzudenken, wie ich mich am besten bei einer Person entschuldige, deren Informationen ich aber jetzt brauche, um eine bestimmte Arbeit erledigen zu können. Denn zuvor hatte ich schon 3-mal nicht das geliefert, wonach sie mich händeringend gebeten hatte, dass also genau in diesem Bereich auch mit jeder positiven Eigenschaft eine Organisationsherausforderung oder sogar Organisationsbehinderung einhergeht. Das ist eben ein gigantischer Punkt, der bei dieser ADHS-Balance im Kontext von KI dazukommt. Denn das ist mein mittelfristiger Traum, was Technologie und meine persönliche Neurodivergenz, nämlich ADHS, angeht. Dass wir einen Personal AI Agent bekommen, der alle Organisationsschwierigkeiten bewältigen kann. Der bekommt alles mit, der vergisst nichts, der erkennt den perfekten Moment für die Wiedervorlage, der erkennt frühzeitig, was getan werden muss, damit etwas anderes getan werden kann. In dem erwähnten Buch Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin haben wir meines Wissens nach im deutschsprachigen Raum das erste Mal den Begriff Yak-Shaving verwendet. Und Yak-Shaving ist ein Phänomen, das kennen wahrscheinlich alle Menschen, nicht nur ADHSler, aber für ADHSler ist es eine fast unlösbare Aufgabe. Yak-Shaving ist nämlich das Problem, dass man das Fahrrad reparieren muss, und zwar sehr dringend, weil man mit diesem Fahrrad und auch genau diesem Fahrrad eine bestimmte Tour erledigen möchte. Und dann ist das Fahrrad aber im Keller. Der Keller hat ein Schloss. Der Schlüssel von diesem Schloss ist aber noch bei Daniel. Der hat den aus Versehen mitgenommen, weil er einen Hausschlüssel borgen wollte. Bei Daniel kann man sich aber erst melden, wenn man dieses eine Papier wiedergefunden hat, was aber vermutlich in einem Schuhkarton steckt, den man Maria ausgeliehen hat, weil sie in diesen Papieren auch etwas suchen wollte. Bei Maria kann man sich aber erst melden, wenn man eine Entschuldigung ersonnen hat darüber, dass man ihr vielgeliebtes Buch verloren hat, vielleicht auch irgendwo hingelegt hat, wo man es nicht mehr findet. Man müsste es nochmal suchen. Suchen muss man es allerdings und so weiter und so fort. Dieses Yak-Shaving zum Beispiel, eine der Vielzahl der Herausforderungen, die man mit ADHS ungleich häufiger erlebt, als wenn man neuronormal ist. Diese Organisationsschwierigkeiten, die könnten tatsächlich durch einen Personal AI Agent, vor allem einen alltäglichen Begleiter, der eine Art zweites ausgelagertes Gedächtnis samt Erinnerungsfunktion mitbringt. Das, glaube ich, ist einer der Gamechanger, der einem wirklich zeigt, wie viel Belastung durch Organisationen im Alltag in unser aller Leben steckt. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die ich über die Jahre gewonnen habe, dass natürlich nicht alle Leute ADHS haben. Das ist so eine komische Social Media Bewältigungssprache, dass plötzlich halt viele Leute sagen, ich habe ADHS, dass Menschen sich darin wiedererkennen. Es gibt eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, nicht nur, dass es unterschiedliche ADHS gibt, sondern dass auch ganz neuronormale oder neurotypische Menschen ADHS-Zeichen entwickeln können, zum Beispiel in besonderen Situationen unter Druck, wenn bestimmte Stressmomente vorhanden sind oder auch bei Schlafmangel. Manchmal ist es auch so, dass bestimmte Neurodivergenzen überhaupt erst rauskommen in bestimmten Drucksituationen. Aber es ist vollkommen klar, das ist meine Erkenntnis der letzten Jahre, dass das, was ADHSlern zugutekommt, weil sie damit besser oder überhaupt erst organisieren können, dass das oft auch Menschen hilft, die eben kein ADHS haben. Das muss man sich immer vergegenwärtigen, dass auch das ein Ansatz für künstliche Intelligenz sein kann, einfach den Druck, den Mental Load in bestimmten Bereichen Menschen von den Schultern zu nehmen. Und bei den einen wirkt dieser Druck, darüber nachzudenken oder so zu tun, als ob, oder die Organisation irgendwie hinzubekommen oder unbedingt daran zu denken. Bei den einen wirkt dieser Druck geradezu zerstörerisch, destruktiv und bringt sie dazu, gar nichts mehr hinzubekommen. Und bei den anderen ist es vielleicht nicht allzu behindernd, aber doch auch mit Energie verbunden. Ich glaube, dass ein Personal AI Agent zwar ein Segen wäre für ADHSler in vielen Bereichen und dass aber natürlich dieser Segen auch spürbar ist für diejenigen, die sich bisher irgendwie zusammenreißen konnten und das organisiert bekommen haben, das jetzt aber nicht mehr müssen, weil es ein anderes Instrument dafür gibt. Und ich glaube, es ist wichtig zu betonen, wir dürfen nicht ins Gegenteil verfallen. Das, was Alex Karp jetzt sagt, dass die Zukunft besser ist, wenn man neurodivergent ist, jedenfalls was den Job angeht, das darf eben nicht dazu führen, selbst wenn es stimmt, erst recht, wenn es stimmt, darf es nicht dazu führen, dass neurotypisch zu einem Schimpfwort wird. Unter anderem deswegen, weil ich auch Angst vor einem Backlash habe. Am Ende sind viele von den Superpowern von ADHS, das weiß ich aus allererster Hand, Superpowers, die im Zweifel noch ins Gegenteil schlagen können. Und wenn man dann eine Reaktion darauf bekommt, wie du hast auch ADHS und kannst trotzdem nicht XY, dann kann es gesellschaftlich noch schwieriger werden. Wir sehen, und das ist eine der großen Gefahren, was KI und Neurodivergenz angeht, wir sehen, dass in dem Moment, wo man ein Instrument hat, was die eigenen Mankos ausgleichen kann, das allzu schnell zur Selbstverständlichkeit wird. Das ist ein Mechanismus, den wir in der Geschichte häufig beobachtet haben. Soziologisch beobachtet haben, gesundheitlich beobachtet haben, der Anspruch ist plötzlich vorhanden. Man kann das sich ungefähr mit einem kleinen Gedankenbeispiel vergegenwärtigen. Nehmen wir eine Behinderung, die im Alltag sehr leicht sichtbar und für die Betroffenen eben auch spürbar ist. Zum Beispiel eine Behinderung, dass man seine Beine nicht so benutzen kann wie able-bodied people, also Menschen, die keine Behinderung haben oder zumindest keine körperliche sichtbare Behinderung. Dass man einen Rollstuhl braucht. Machen wir dieses Gedankenexperiment, indem wir sagen, okay, in dem Moment, wo ein Standard wird, dass ein Rollstuhl mit einer bestimmten Technologie ganz selbstverständlich eine Treppe hoch und runter fahren kann. In dem Moment kann allzu schnell selbstverständlich werden, dass man natürlich keine Rampen mehr baut. Brauchen wir doch nicht. Rollstuhlfahrer können doch auch so da hochfahren. Und zack, hat man eine ganze Reihe von Menschen eben doch ausgeschlossen. Zum Beispiel die, die sich einen solchen Rollstuhl nicht leisten können. Oder diejenigen, die aus anderen Gründen einen solchen Rollstuhl nicht haben können oder wollen. Das Gedankenspiel soll nahebringen, dass wir eine Wechselwirkung aus Mensch und Maschine, aus Mensch und Technologie und jetzt ganz speziell auch Mensch und KI haben, das immer ein zweischneidiges Schwert darstellt. Und dieses zweischneidige Schwert ist für das Framing wahnsinnig wichtig. Denn das Framing ist, handelt es sich um eine Superpower, handelt es sich um eine Behinderung und wie sehr bin ich auf mich allein gestellt, wie sehr bin ich abhängig von den Instrumenten, wie stark werde ich gesellschaftlich mit einer Erwartung konfrontiert, dass ich meine eigene Störung, meine eigene Herausforderung, meine eigene Behinderung gefälligst in den Griff bekomme. Denn daran knüpft sich sofort eine Debatte um Schuld und Verantwortung. Diese Debatte um Schuld und Verantwortung, die hat ganz handfeste, ganz konkrete und manchmal sehr zerstörerische Folgen. Wenn, um in diesem Gedankenspielbild zu bleiben, plötzlich der Rollstuhlfahrer beschimpft wird, weil er ganz offensichtlich keinen treppenfähigen Rollstuhl hat, was soll das denn? Der hat den vergessen, der ist schuld daran, dass wir hier jetzt und so weiter und so fort. Ich glaube, die Diskussion ist nicht nur nicht leicht, sondern eine, die wir mit Technologie und KI neu führen müssen. Ich habe absichtlich das etwas verbogene, aber aus meiner Sicht vielleicht vielen Menschen geläufigere Bild des Rollstuhls mit eingebaut. Aus dem einfachen Grund, weil man bei einem Rollstuhl so ganz klar und offen sehen kann, wie ein Instrument funktioniert und Menschen ermöglicht, teilzuhaben und teilzunehmen, wo es ihnen sonst entweder schwer fällt oder schwer gemacht wird, je nach Perspektive. Und wenn wir das übersetzen, dann glaube ich, brauchen wir auch eine gesellschaftliche Diskussion darüber, wie man mit welchen Arbeitsinstrumenten einigermaßen arbeitsfähig bleibt und was das für den Anspruch und den gesellschaftlichen Anspruch bedeutet. Und was das am Ende, wenn es um KI geht, auch um Teilhabemöglichkeit angeht. Das ist vielleicht a bit of a stretch. Das ist vielleicht ein bisschen weit draußen. Aber das Gefühl, was ich neulich bei Fable hatte, dass ich plötzlich ein Instrument gefunden habe, was einen ganz bestimmten Arbeitsmechanismus bei mir überhaupt erst ermöglicht. Und dass ebenso plötzlich dieser Mechanismus von Trump abgeschaltet wird, aus X Gründen. Diese Form von Abhängigkeit, die ist beim Schreiben eines Textes mit KI eher eine ätherische Abhängigkeit. Ich bin jetzt nicht bei der Abschaltung von Fable plötzlich in ein tiefes Loch gefallen. Ich habe mich ein bisschen geärgert, das war's. Es lassen sich aber mit KI und Neurodivergenz sehr spezifische Situationen ersinnen, wo vollkommen klar ist, mit der KI hat man seine Behinderung im Griff und ohne die KI ist man aufgeschmissen, ist man zurückgeworfen auf einen Stand, auf dem man nicht mehr sein wollte. Jede Form von Fortschritt der Bewältigung durch Technologie wird sehr schnell zur Selbstverständlichkeit. Und ich halte das für völlig legitim, dass es so ist. Ich glaube nicht, dass Rollstuhlfahrende Vollzeit dankbar sein müssen, dass wir, der Rest der Gesellschaft, dieses glorreiche Instrument erfunden haben und sich ständig bedanken müssen. Danke, dass ihr mir ermöglicht einen Rollstuhl. Nein, nein, nein. Wenn wir von Teilhabe sprechen, gibt es eine Selbstverständlichkeit. Und in dem Moment, wo Technologie diese Teilhabe-Selbstverständlichkeit erreicht, wird sie zu einem Standard und damit durchaus auch zu einem Anspruch. Und dann gibt es plötzlich Unternehmen, Konzerne, Länder, die vielleicht nicht demokratisch organisiert sind und die vielleicht in Zukunft Demokratieprobleme haben werden, die darüber bestimmen, wer auf welche Weise mit solchen Instrumenten arbeiten darf und wer eben nicht. Wenn man von KI und den Tools, die KI bedeutet und der Funktionsweise von neurodivergenten Gehirnen spricht, dann haben wir einen gigantischen Vorteil durch künstliche Intelligenz. Das ist die Adaptivität, die Fähigkeit von künstlicher Intelligenz, und das ist die erste Technologie, die das im intellektuellen Sinn macht, die Fähigkeit von künstlicher Intelligenz, sich dem Gehirn anzupassen und dass man sein Gehirn nicht der Software anpassen muss, dem Instrument anpassen muss. Künstliche Intelligenz ist eine Art Prothese für die sogenannten Exekutivfunktionen. Die Exekutivfunktion, das ist die mentale Verwaltung, eben genau das, was bei ADHS und auch teilweise Autismus hakt, das, wo man Schwierigkeiten hat, anzufangen, zu ordnen, zu priorisieren oder durchzuhalten, irgendwo zwischen Motivation und auch der Fähigkeit, bestimmte Zusammenhänge sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Aber diese vielen Elemente, die werden als Exekutivfunktion durch KI mit einer neuen Prothese versehen. Ein ganz simples Beispiel, was auch Menschen ohne ADHS kennen, ist die leere Seite, wo man sich überlegt, wie kann ich anfangen? Wie kann ich jetzt hier etwas aufschreiben? Sei es ein Brief, sei es ein Konzept, sei es irgendein Text, den man eben jetzt braucht für die Arbeit oder für ein besonderes Projekt. Und sei es nur eine Einladungsliste. Ich sitze vor der leeren Seite und genau das passiert mit einem Chatbot gar nicht mehr. Man hat einen unpassenden, an manchen Bereichen schwierigen, aber doch immerhin ersten Entwurf. Und plötzlich ist diese Starre, dieses Nicht-Anfangen-Können weg. Denn korrigieren ist viel leichter als neu anfangen. Ich habe einen Bewältigungstrick gefunden bei meinem ADHS, was dieses Anfangen angeht. Dieses Anfangen gibt es einen simplen Trick, nämlich mit der leichtest denkbaren Aufgabe anzufangen oder und mit der, die am meisten Spaß macht. Spaß, Freude ist einer der ältesten und besten Tricks für ADHS. Und wenn man ein bisschen sein Denken öffnet, dann findet man für sehr viele, auch sehr nervige Aufgaben, eine Form von funktional spaßigem Anfang. Und wenn man erstmal angefangen hat, dann fällt es den meisten ADHSlern leichter, in die gesamte Arbeit reinzukommen, sogar in den Bereich, wo man eben nicht mehr durchgängig nur Fun empfindet. Aber wenn man solche Tricks nicht beherrscht, dann ist natürlich ein Chatbot ein Segen, dass der erstmal einen Entwurf macht, wie schlecht der auch sein mag. Dann steht der da und man kann sagen, der Satz geht gar nicht. Ich glaube, der Satz wäre besser für den Anfang. Die früheren Bürotechnologien, die im Arbeitskontext Exekutivfunktionen häufig ersetzt oder instrumentell bearbeitbar gemacht haben, diese früheren Bürotechnologien, die haben fast immer die Anpassung des Gehirns und der eigenen Gehirnfunktionsweise an die Maschinerie mit sich gebracht. Man hatte starre Masken, in die man etwas eintragen musste. Man hatte eine ganz besondere, gefälligst zu berücksichtigende Reihenfolge, eine richtige Bedienung, eine falsche Bedienung. Und um Gottes Willen, wenn man Schritt 5 zuerst machen wollte, weil er einem leichter fällt als Schritt 1, das ging nicht nur nicht, das hat sogar Fehlermeldungen provoziert. Zum ersten Mal jetzt muss man mit KI eben nicht normal funktionieren, sondern merkt, oh, ich bin gerade in der Laune, kreative Auflistungen von bestimmten Arbeitsschritten zur Bewältigung von bestimmten Problemen zu machen. Und dann mache ich das für meine 4 verschiedenen Projekte, an denen ich gleichzeitig arbeite, genau diesen Schritt direkt hintereinander. Und dann kann ich mit dem ersten Schritt, den ich eigentlich hätte machen müssen, irgendwann später anfangen. Zum ersten Mal kann man dem eigenen Wunsch viel mehr Raum geben, die Dinge genau so zu erledigen, wie man das möchte und übrigens auch genau dort, wo man das möchte. Ich bin gerade dabei, einen eigenen KI-Agenten so aufzusetzen, dass ich eine Erwachsenen-KI auf dem Laptop eben auch mit dem Handy steuern kann. Die Sachkundigeren werden ungefähr ahnen, was ich da meine. Auch dazu wird es eine eigene Folge geben. Aber man kann auf eine andere Weise situativer in genau dem Moment das arbeiten, was man genau jetzt für sinnvoll hält. Und das ist ein sehr umfassender Segen, gerade bei den Exekutivfunktionen, die das Kerndefizit bei ADHS sind. Das Arbeitsgedächtnis, der Handlungsstart, die Impulskontrolle, das Zeitgefühl, das sind Lücken, die man mit großen Sprachmodellen als eine Art externer Instanz einem externen Gehirn füllen kann. Die klassischen Hürden in normalen Jobs, die damit KI-seitig der Vergangenheit angehören können, sind nicht nur die erwähnte leere Seite, sondern auch überhaupt erstmal eine Arbeitsstruktur, einen Ablauf zu haben, eine Gliederung, an der man entlang arbeiten kann, das in kleinere Schritte zu unterteilen. Das ist eine der Spezialitäten von künstlicher Intelligenz, die sie inzwischen sogar ziemlich hochqualitativ erledigen kann. Dass man ein Stichwortwust mit noch den allerletzten Sätzen, die man sich irgendwo aus den Fingern gesogen hat, die aber trotzdem wichtig sind, in eine lesbare Form mit einer sinnvollen Struktur übersetzen kann. Dass man ziemlich schroffe, hingeworfene Mails mit einem Klick und einem Prompt in freundlich-diplomatische Angänge und Kommunikation verwandeln kann. Das sind alles Punkte, die mit ADHS bekannte Schwächen plötzlich ausgleichen können, wenn man KI hat. Die Gegenstimme zur Einordnung, dass eben nicht alle glauben, wie Alex Karp, Neurodivergente haben einen gigantischen Wettbewerbsvorteil. Das ist die Anthropic-Mitgründerin Daniela Amodei, naheliegenderweise die Schwester von Dario Amodei. Und sie hält gerade in Zeiten von KI bestimmte, in Anführungszeichen, menschliche Fähigkeiten, die aber am Ende sich aber, wenn man sie genau nimmt, häufig auf neurotypische Fähigkeiten beziehen, für besonders wichtig. Nämlich die Art von klassischer Kommunikation, Empathie und Neugier, die man bei neurotypischen Menschen eben als besonders herausragend betrachtet und die bei neurodivergenten Menschen anders aufgestellt sind. Neugier, einer der wichtigsten Punkte, weil Neugier Dopamin produziert, wenn man ADHS hat. Neugier funktioniert bei neurotypischen Menschen anders als bei Neurodivergenten. Und das ganz speziell auch bei ADHS. ADHS-Neugier ist genau das, was passiert, wenn man diesen Spott verbreitet über irgendwelche Aufmerksamkeitsspannen von 3 Sekunden von irgendwelchen Hundewelpen. Denn das ist, wie überschießende Neugier aussieht. Dass man merkt, oh wow, das interessiert mich und da ist etwas, das interessiert mich auch und das interessiert mich aber auch. Und jeden von diesen einzelnen Punkten könnte man 1 oder 2 Stunden hinterherjagen und das kann man vielleicht irgendwann sogar tun. Und das tun sogar auch Menschen. Es passt bloß halt nicht ganz klassisch in das Arbeitsumfeld before AI. Und manche Leute wie Daniela Amodei sagen, das ist auch in Zukunft eben nicht unbedingt das, was wir dringend brauchen. Ich glaube, es ist völlig sinnvoll ist, hier eine breite Debatte anzuzetteln und nicht zu sagen, so, neurodivergenten Menschen gehört die Zukunft und fertig, sondern dass man auch den Fokus darauf legt, was in Zukunft vielleicht auch schwierig sein könnte. Ich glaube nicht, dass allein neurodivergenten Menschen die Zukunft gehört. Ich glaube bloß, KI ist ein fantastisches Instrument, um das klassische Masking, man tut so als ob, zu verwandeln in, man kann mit einem Instrument ähnlich arbeiten, wie es von neurotypischen Menschen verlangt wird. Und in manchen Bereichen kann man seine Stärken betonen und seine Schwächen ausgleichen. Das, was hier im Kern passiert, ist Inklusion durch Technik. Eine Rampe fürs Denken, könnte man sagen, statt einer Treppe bei denjenigen Menschen, die im Denken vielleicht sehr schnell sind, aber mit Treppen Schwierigkeiten haben. Wenn man Schwächen hat beim Struktur und beim Start, kann man die dadurch ausgleichen. Und gleichzeitig gibt es die Gegenargumentation, dass diese Rampe, die man da gebaut hat, A, muss sie gebaut werden, im übertragenen Sinne hat sie B, aber einen Eigentümer, der dieses Werkzeug exakt so gestalten kann, wie er oder sie möchte. Dann wird es nicht nur teurer, dann wird es schwieriger, vielleicht verschwindet es irgendwann. Das bedeutet, wenn wir mit unseren intimsten Denkprozessen plötzlich eine Auslagerung auf fremde Server haben, ein Instrument, was für uns sehr gut funktioniert, haben wir gleichzeitig eine Kontrollinstanz. Und die Diskussion darüber müssen wir führen, weil vollkommen klar ist, dass wir hier eine Erpressbarkeit haben, die der digitalen Souveränität entgegensteht, die dann bis auf die persönliche Ebene hinuntergeht. KI mag für Neurodivergente der wichtigste und größte Kontaktpunkt mit digitaler Souveränität sein. Mit dem Instrument, von dem man abhängt, persönlich auch abhängig ist. Ich als ADHSler mit KI spüre digitale Souveränität, die Abhängigkeit von bestimmten Unternehmen, von bestimmten Regierungen, stärker und persönlicher als viele andere Menschen. Und ich glaube, dass ich dann nur eine Art Vorreiter im Darken, im negativen Sinn bin, dass ich das früher spüre, weil ich davon abhängiger bin bei der Bewältigung von meinem ADHS. Insofern ist der Ansatzpunkt, die Sollbruchstelle, für mich hier ein persönliches Empfinden, da wie digitale Souveränität, Neurodivergenz und künstliche Intelligenz zusammenspielen und mir einerseits ermöglichen, eine neue Form von Teilhabe, eine neue Form davon, meine Stärken perfekt zur Geltung zu bringen, meine Schwächen auszugleichen und gleichzeitig abhängiger zu sein als je zuvor. Und ich glaube, dass genau das eine Maßgabe ist, wie und warum diese Instrumente gesellschaftlich diskutiert werden müssen und am Ende digital souverän und vor allem auch nach demokratischen und Teilhabewerten aufgesetzt werden müssen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr mit uns diskutieren wollt, tut das gerne auf unseren unterschiedlichen Social-Media-Plattformen und Accounts, zum Beispiel auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok oder auf YouTube. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt ihn weiter. Bis zum nächsten Mal.